Danke, danke für die Einladung. Also vorweggeschickt, die Turingmaschine wird mit der Modelleisenbahn nicht unbedingt erklärt werden. Also jemand, der die Turingmaschine nicht verstanden hat, wird sie deswegen nicht verstehen. Aber jemand, der sie verstanden hat, wird sich darüber amüsieren, weil es nämlich eine sehr minimale Umlegung der universellen Rechenmaschine überhaupt. Die Turingmaschine ist ja die universelle Rechenmaschine. Das heißt, alles, was berechenbar sei, sei mit der Turingmaschine berechenbar. In dem Fall ist eine höchst minimale Umsetzung der Turingmaschine, nämlich eine, die nur bis drei rechnen kann. Dafür war aber eine Modelleisenbahn notwendig von 6x5 Metern mit 80 Meter Gleis und 50 Weichen. Und ja, das ist die minimalste Ausführung der Turingmaschine, die man sich vorstellen kann. Weniger ging nicht. Ich würde vielleicht einleiten mit einem kurzen Video, das Professor Ernst auch schon selbst gesagt hat. Das ist selbst schon dem medienarchäologischen Schimmel ein bisschen anheim gefallen, weil es schon ein bisschen jetzt antiquiert wird. Das ist von 2004, da ist es gebaut worden, zusammen mit Severin Hoffmann, meinem Künstlerkollegen. Und wie gesagt, ich komme eigentlich aus der Bildenkunst mit einer starken Affinität zu Technik und Bewegung und kinetischen Skulpturen. Und da würde vielleicht einfach zur Einleitung mal den Film starten. Ja, man muss dazu sagen, vielleicht ist es irreführend, weil der Titel war with an Entscheidung zur Modelleisenbahn. Das ist ein Originalzitat von Turing mit dem Entscheidungsproblem zur Modelleisenbahn umgetauscht. Das ist vielleicht irreführend. Aber Sie reden ja Deutsch, oder? But it's very visual, so maybe you get the idea without...
Die von dem englischen Mathematiker Alan Turing 1936 etwa zeitgleich mit Konrad Zuses Z1 entwickelte universelle Rechenmaschine wurde als Gedankenmodell zur Untersuchung prinzipieller Fragen der Berechenbarkeit geschaffen. On computable numbers with an application to the Entscheidungsproblem. Die Turing-Maschine ist nicht unbedingt ein Modell für die Arbeitsweise zeitgenössischer Computer, doch durch die Zerlegung algorithmischer Prozesse in einfachste Operationen Grundlage der theoretischen Informatik. Das Grundprinzip sind ein Arbeitsband, das an beiden Seiten unbegrenzt ist und auf dem sich ein Leseschreibkopf bewegt. Dieser Kopf befindet sich jeweils immer genau über einem Abschnitt des Bandes, das in unendlich viele Abschnitte geteilt ist. Die Turing-Maschine befindet sich immer in einem bestimmten Zustand, von dem ausgehend sie programmiert werden kann. Die Programmierung wird über Zustandsbeschreibungen realisiert. Für jeweils einen Zustand der Turing-Maschine in Verbindung mit dem gespeicherten Wert auf dem aktuellen Feld des Arbeitsbandes kann eine Arbeitsanweisung an den Leseschreibkopf gegeben werden. Modellbahnen existieren seit kaum kürzerer Zeit als ihr Vorbild, das aus Gründen des Personen- und Güterverkehrs sowie des Transports und Handels erfunden worden war. Handel und Wirtschaft waren auch die Motoren für die Entwicklung von Rechenapparaten, Elektronengehirnen, vulgo Computer. Dem historischen Fast-Irrtum, dass es einmal Computer geben werde, die unter 1,5 Tonnen wiegen werden, Popular Mechanics, März 1949, höhnend beipflichtend wurden hier zig Tonnen skalierten Stahls verbaut, um einen kalkulierenden Einzeller auf Räder und Schienen zu stellen. Das Betriebssystem dieses Rechenwurms ist jedoch die universelle Rechenmaschine, die Turing-Maschine, mit der theoretisch alles Berechenbare berechnet werden kann. Man müsste nur weiterbauen. Bei der hier realisierten Turing-Maschine nach Adam Chalcraft und Michael Green wird das Lesen und Schreiben von drei verschiedenen Weichentypen bewerkstelligt. Die Federweiche leitet in eine Richtung und hält ihre Stellung bei. Die Flip-Flop-Weiche stellt sich nach jeder Durchfahrt um. Die faule Weiche ändert ihre Stellung, wenn sie von einem Verteilergleis befahren wird, zu jenem Gleis. Ausgehend von einer Grundstellung der Aufgabe stellt und schaltet sich die Lokomotive nun selbst Werte und Zustände beim Befahren und verlässt das System, dessen Veränderung das Resultat ist. Rechenvorgang. Um das Gleissystem für den Input bereit zu machen, drücken Sie den Reset-Knopf. Dieser stellt alle Flip-Flops sowie die korrespondierenden faulen Weichen der 6 Leseschköpfe in die Position 0. Das Band ist nun auf 000 gestellt, sichtbar an den Leuchtanzeigen. Der Input wird auf das Band geschrieben, indem Sie je nach gewünschtem Rechenvorgang eine Kombination der 3 Input-Tasten betätigen. Die Lok fährt durch das System, stellt die Leseschreibköpfe und gelangt zur Startposition.
Ja, das sind noch die Credits. Zur Information, am Anfang war das so hoch oben, das war deswegen, weil das war im öffentlichen Raum im Museumsquartier in Wien und da war für alle zugänglich und man genau das gemacht, was man bei Kindern auch macht, wenn sie was nicht erwischen sollen, man sperrt es hoch oben weg. Darum waren so eine Art Tennis, schiedsrichterartige Sitze und die Platte war ein bisschen entfernt, dass man die Lokomotive nicht klauen kann. Das war der Grund deswegen, warum das so ist. Bitte entschuldigen Sie die Qualität. Aber das ist auch schon einige Jahre her, dass es gebaut worden ist. Und später wurde es dann umgebaut mit auf dem Boden. Diese Löcher haben jetzt nicht nur einen ästhetischen Grund, sondern sind auch Wartungslöcher, dass man besser hinkommt, falls die Lok entgleist, weil der Modelleisenbahn ja auch dazu da, oder die will ja gepflegt werden, die soll ja nicht durchlaufen und ist kein Industriegerät, sondern hat permanent kleine Wartungsarbeiten. Wie gesagt, es war eine finite Turingmaschine und was sie eigentlich gemacht hat, war die Nullen sozusagen auf den linken Rand sortieren. Das heißt, wenn jetzt der Input war 101, war das Resultat 110. Das heißt, wie beim Abacus wurde das nach links sortiert. Allerdings musste das programmiert wurde sie auch mit diesem Keyboard hier sozusagen. Das heißt, der Rechenvorgang lautet jetzt erstmal alle Weichen auf Null stellen. Dann die Weichen stellen, dann muss die Lok reinfahren, das wirklich programmieren, dass die Weichen auch wirklich so stellen, wie sie gedacht waren. Und dann verließ das System und fuhr nochmal rein und da fuhr das Ergebnis aus. Das heißt, das Resultat wurde durch die Bewegung, durch die Erfahrung gemacht. Und das ist auch die Essenz dieser kleinen Ausführung hier, dass es eigentlich eine Art Determinismus ist. Das heißt, die Lokomotive, wenn die reinfährt, ist es eigentlich schon klar, was passieren wird. Trotzdem muss es passieren, weil sonst das Resultat nicht sichtbar ist. Es ist so wie auch die berühmte das Gleichnis bei Pynchon, der Rakete und Parabel, das ist eins und die beiden Dinge sind Opfer und Täter gleichermaßen. Es muss passieren und es wird passieren. Es gibt keinen, außer eine Entgleisung in dem Fall, aber sonst gibt es keinen Grund, dass die Lokomotive nicht dort das Resultat liefert zum Schluss und das System verlässt mit dem neuen Zustand, der das Resultat ist. Hilfreich war dafür oder mitgeholfen haben zwei Mathematiker, zwei Englische, Adam Chalcraft und Michael Green. Die zwei haben in einem Magazin, das hieß Eureka, schon früher mal postuliert, die Rechenfähigkeit von Zügen. Ich habe jetzt ein kleines Problem mit der Slideshow. Die geht nicht weiter. Gut. Ja. Dann andersrum. Das ist dieses Paper von Adam Childcraft und Michael Green und die beiden haben uns auch geholfen bei der Entwicklung der Turing-Maschine. Die haben das für uns entwickelt, weil die einfach schon früher Erfahrungen gehabt haben mit der, die wollten beweisen auch schon früher, dass Züge prinzipiell rechenfähig sind, dadurch, dass sie in einen Weg was einschreiben und dann ausfahren können. Man könnte auch sagen, links, rechts bei der Weiche ist 0 oder 1 und wenn ich ein Resultat reinschreibe, dann kann ich das später wieder ausfahren und das ist das Resultat eben. Die Metapher zwischen Weg und Bewegung ist natürlich, hat eine lange Geschichte. Sie kennen vielleicht, das ist der Schachtürke von Wolfgang von Kempelen und wie Sie wissen, wahrscheinlich war da drin ein guter Schachspieler war drinnen und diese Maschine war lange Zeit eben, war nicht klar, ob es tatsächlich eine Maschine ist oder nicht. Das war ein Geheimnis, das war fast 7 Jahrzehnte lang die Frage. Und unterstützt wurde es dadurch, dass ein Vorführer, wie hier bei einer Rekonstruktion, das ist im Nixdorf-Museum, zeigt zuerst die Maschine, macht zuerst dieses Kästchen auf, dann dieses Kästchen, man sieht durch, niemand ist drinnen, noch dazu ist da unten auch noch eine Schublade, da sind Schachfiguren drinnen und Bretter. Und es gibt eigentlich keinen Grund, warum er da eine Kurbel hätte. Dennoch macht der Vorführer, kurz vor der Vorführung, zieht er diesen Apparat auf, um zu zeigen, dass da eine Leistung vorhanden ist, eine Denkleistung. Und das geht schwer. Es hat noch einen zweiten Grund. Er steckt mit dieser Kurbel, steckt der Vorführer auch in Kommunikation mit dem Schachspieler, der da drinnen ist und kann so kleine vereinbarte Zeichen geben. Dann ist es dennoch, diese Konstruktion höchst respektabel, weil die Person drinnen, die sieht ja nicht das Schachbrett, das heißt, da sind unten an den Figuren Magneten dran, das heißt, da fällt der Magnet runter, damit weiß die Figur drinnen, welche Figur bewegt wird und spielt dann das unten in einem kleinen Schachbrett nach und muss dann mit einem kleinen Arm bewegt die Figur den Arm des Androiden und der setzt dann die Figur neu und dann gibt es noch ein Zeichen mit der Hand, schlägt er dreimal auf den Tisch, das heißt, er ist bereit für den, der Zug ist gesetzt und der war ihm sehr gut und ist sehr schwer geschlagen worden, weil das wirklich ein sehr guter Schachspieler war und der Trick war ihm beim Vorführen, dass der, wenn er dieses Kästchen aufmacht, ist er hier, dann erzählt er ein bisschen, dann macht er dieses Kästchen auf und dieses Kästchen, dann ist er wieder dort da drinnen, das heißt, der versteckt sich einfach sehr gut und da sind nie alle Türen gleichzeitig offen, das ist der Trick bei der Vorführung, aber eben die Bewegung des Denkens wurde durch diese Kurbel symbolisiert. Das war ein wichtiger Trick auch oder hat es noch verstärkt, die Denkleistung. Hier haben wir eine Breitenberg-Maschine. Sie kennen vielleicht Valin Breitenberg, ist ein Künstlerintelligenzforscher, der in den 80er Jahren ein Buch geschrieben hat, Experimente mit kybernetischen Wesen und macht sich dabei eigentlich ein bisschen lustig über die KI-Forschung, indem er anregt dazu, kleine Roboter zu bauen. Und die ersten schauen so aus, die haben vorne zwei Motoren, die jeweils einen Reifen antreiben, hinten einen Nachlaufrad und die sind angetrieben mit Solarzellen. Und in einem Fall treibt die linke Solarzelle den linken Motor an und die rechte den rechten und in einem anderen ist es überkreuzt. Und dann stellt er diese zwei Roboter auf einen Tisch, in der Mitte ist eine Glühbirne und der Roboter, bei dem die Verdrahtung parallel ist, das heißt links auf den linken Motor, rechts auf den rechten, würde quasi auf die Glühbirne zufahren und würde sozusagen zerstören wollen. Der mit den überkreuzten Anschlüssen würde zuerst auch hinfahren, dann aber, nachdem er näher kommt und vielleicht nicht ganz gerade hinkommt, sondern leicht schräg, wird dann die Glühbirne umkreisen anfangen. Das heißt, was Valentin Breitenberg beweisen wollte oder zeigen wollte oder paraphrasieren Worte, war, dass man eigentlich als Außenstehender würde man diesen Robotern eine Art Charakter unterstellen und sagen, der eine will die Glühbirne zerstören, der andere ist zauderhaft und umkreist sie. Und das ist nur der Anfang, denn in weiterer Folge führt Breitenberg dann immer komplexere Systeme, eigentlich die Roboter, geht sogar so weit, dass man die, wenn sie kaputt wären, etwas schlampig reparieren sollte, damit man Fehler einbaut, so eine Evolution. Und in einem sehr späten Stadium könnte man nur sagen, die könnten sich sogar eine Art Erinnerung dadurch schaffen, indem sie Dinge einen Weg schreiben können und es später wieder ausfahren können. Das heißt auch, das Fahren, die Erfahrung ist in dem Fall wichtig bei diesen Robotern. Die würden statisch nicht funktionieren. Das ist immer die Metapher eben, dass der Weg und das Denken eins ist. Hier ist ein Artikel in einem Heft, das heißt Hobby. Hobby war ein Technikmagazin, das erschien von 1953 bis 1991 im deutschsprachigen Raum, ist im Ehaber Verlag in Stuttgart erschienen, in dem ist auch Asterix erschienen und Donald Duck und so weiter. Und in einer Ausgabe hier ist eben auch, 71 war das, ist eben auch eine Modelleisenbahn als Metapher verwendet worden für die Funktion eines Computers mit der Headline Computer rechnen ganz verrückt, 1 plus 1 ist 10 und wenn ich 10 sage, ist es falsch, aber wenn ich so geschrieben, stimmt es natürlich, weil rein binär ist 1 und 1 1, 0, weil die zweite Stelle, da ist eben der 1er, steht dann für 2. Insofern ist es nicht ganz falsch. Und auch in dem Artikel steht schon drinnen, dass eigentlich eine Rechenproblematik für einen Computer, oder sagen wir, die Metapher war, um das den Leuten zu erklären, weil das der Impetus von dem Heft war, den Leuten die Angst vor der Technik zu nehmen oder die technophilen Leute zu unterstützen beim Verständnis von Technik und so irgendwie auch den deutschen Ingenieur sozusagen mit zu fördern oder auch mit erfunden zu haben in gewisser Hinsicht. Und was drinnen wichtig ist und vorkommt, ist, dass es einen Takt braucht. Das heißt, die Eisenbahn muss reinfahren und es muss was passieren in einer gewissen Zeit. Und sie führen das sogar so weit, dass man sagt, na, im Zuge der Miniaturisierung der Technik und so weiter werden diese hier im Modell gezeigten Gleise immer kleiner. Das heißt, die Computer werden immer schneller. Und es ist einfach ein banale Rechnung da geschildert, indem man sagt, na, diese Dinger müssen drüber transportiert werden, dort verarbeitet und wieder rausgeführt werden, wo. Ne? Das ist ein Durchlaufprozess. Daten rein, Daten raus. Mit der Drehscheibe und so weiter. In einem späteren Heft geht es wieder um Computer. Und zwar ist die Beilage da ein Brettspiel, ein Würfelspiel, in dem man ein Computerspiel, in dem man Computer spielt sozusagen. Man sitzt zusammen, hat einen Würfel in der Hand und spielt Computer. Sie sind stolz drauf, dass sie das sogar zusammen mit IBM entwickelt haben. Und natürlich war dem Heft als Technikmagazin der Computer, lag ihnen sehr am Herzen und auch das Verständnis dafür. Und sich sehr möglichst rasch und früh dafür zu begeistern und auch einen Heimcomputer zu haben. Das Heft, da geht es darum, man muss Daten quasi durchbegleiten bis zum Ausgrub. Hier gibt es dann Drucker, verschiedene Ausgabegeräte, Peripheriegeräte und oben ist immer Eingabegeräte. Und man muss da quasi das durchexerzieren. Es gibt dann auch Fehlersuche, Techniker anfordern und so weiter. Aber es war eigentlich ein Würfelspiel. Das Ziel war natürlich zu gewinnen und zu verstehen, eben auch spielen zu verstehen, wie ein Computer funktioniert oder funktionieren könnte. Und 1959 war auch eine Art Computer, insofern als das ein Programm ist, die Waschmaschine natürlich. Ne? Die Waschmaschine hatte ein Programm. Und auch hier ganz eindeutig, das Programm allein macht keine saubere Wäsche, das muss durchfahren. Und es ist nicht einmal ein ganz triviales Programm, weil da sind doch einige If-Then-Verzweigungen drinnen. Zuerst mal muss gewählt werden, verschiedene Programme, dann kommt Wasser rein, Wasser füllen bis zum gewissen Stand, dann Stopp, dann heizen. Das heißt, so ein Programm muss einiges durchlaufen und war natürlich Roboter eben nicht ganz untrivial und wahrscheinlich auch der früheste Art Computer im Haushalt, wenn man von einer Uhr absieht, hat eigentlich sehr wenig Programmmöglichkeiten, da kann nicht viel schief gehen, außer am Schaltjahr vielleicht oder so, aber es gibt keine If-Then-Verzweigungen bei einer Uhr, das soll einfach durchlaufen. Ja, hier ist ein Beispiel von einem Film, da kommen Computer oft vor und zwar sehr früh schon, zu Zeiten, wo man noch gar nicht genau wusste, wofür Computer eigentlich gut sein sollten. Da gibt es diese Bezeichnung des sogenannten Cargo-Kults. Ich weiß nicht, ob das der Begriff bekannt ist. Das tauchte hauptsächlich auf. Im Zweiten Weltkrieg haben Amerikaner hauptsächlich Militärstützpunkte eingerichtet, zum Beispiel auf Papua-Neuguinea und anderen abgelegenen Orten. Und was sie dort machten, sie haben da einfach Waren umgeschlagen. Das heißt, sie sind gelandet mit Flugzeugen, Helikoptern mit Well auch, haben da ein Gebiet eingezäunt und da wurden Waren mit Fallschirm abgeworfen oder Kisten gestapelt. Und da war natürlich auch Personal dort, nicht viel, aber einige Leute, die haben gefunkt und waren dort und haben sich ernährt von Konserven und so weiter und Lagerfeuer gemacht und Musik gehört. Und das war ihm eingezäunt. Und das passiert aber zum Teil in Gegenden, wo Naturvölker gelebt haben. Die haben noch nie einen Weißen gesehen und schon gar nicht einen Helikopter oder ein Militär. Ne? Jetzt waren das für die eindeutig Götter. Und noch dazu haben die gesehen, die müssen augenscheinlich nicht arbeiten. Die sitzen da, bekommen Konserven vom Himmel, also auch Lebensmittel, die sie noch nie gesehen haben vorher und nicht wissen, wie die schmecken. Und begehen Rituale. Das heißt, die funken und murmeln unverständliches Zeug und dann kommt wieder ein Flugzeug, wirft wieder Dinge ab und haben das staunend betrachtet und die Militärs haben sich aber weiters nicht sehr um die Eingeborenen gekümmert und haben auf ihren Job gemacht und als die Notwendigkeit da wieder weg war, sind die Militärschutzpunkte einfach abgezogen worden. Jetzt war natürlich für die Eingeborenen die Sache so, dass sie wollten, dass die Götter wiederkommen und eigentlich wollten sie auch denselben Standard haben wie die und auch, dass ihnen das Dinge vom Himmel fallen, ne? Und haben versucht, im magischen Denken ist es legitim, die zu imitieren. Und da haben sich zum Beispiel Kokosnusshälften an die Ohren gehalten und eine Bambusstange und eben auch so Roger und Mayday so nachgemurmelt, in der Hoffnung, dass das die ähnliche Wirkung haben würde. Das war formal eigentlich richtig. Sie haben auch dann mit Fackeln die Landebahnen ausgesteckt und Türme gebaut und den Himmel beobachtet, in der Hoffnung, dass die eben wiederkommen, die unter Anführungszeichen Götter. Was natürlich nicht der Fall war. Der Kult hat sich sehr verbreitet, rasch, ist auch dann schnell wieder verschwunden. Die Wirkung war dann doch nicht so groß. Aber was es zeigen wollte oder was ich damit sagen will, die Durchführung eines Rituals oder einer Exerzierung von irgendwas, dass man dadurch eine Wirkung erzielen will, ist eine im magischen Denken, das auch der zivilisierte Mensch gelegentlich begeht, geläufige Praxis. Und was in den Filmen zum Teil gemacht wurde, man wusste, es gab den Computer, es gibt den Computer, aber man wusste nicht, wofür eigentlich. Man wollte jemanden den trotzdem haben, weil er begehrenswert war. Jetzt war in vielen Filmen waren Computer eigentlich aparte Statisten, die in vielen hauptsächlich Agentenserien vorkommen, fragen wir den Computer, das war sein Standardsatz und der Computer musste auch was tun oder er musste irgendwie eine visuelle Präsenz haben und das ging halt durch viele bunte Lämpchen oder viele Zettel, die rauskommen. Das heißt, die Erscheinung der Maschine war wichtig. Das konnte nicht irgendwie so ein Monolith sein, oder ganz selten nur. Meistens war das ein Apparatus, der einen ganzen Raum gefüllt hat, damit der auch seine Wichtigkeit hat. Und man wusste, der Computer wird kommen, aber man wusste seine Gestalt nicht. Es war eine Art Exerzierung, eine Art Cargo-Kult für den Computer, der kommen möge, aber eben ohne Grund, warum eigentlich. Man wusste nur, er solle Erscheinung treten. Oder hier bei Department S, Jason King und auch die Verbindung mit der Frau und Computer, das war auch so eine erotische Beziehung vielleicht, die man in den Computer hineingelegt hat, als männlicher Regisseur. Dahinter sieht man viele Lämpchen, es gibt natürlich auch sinnvolle Lämpchen, wie man draußen sieht, aber in dem Fall, im Film war das eindeutig nicht, das war eine Kulisse einfach. Oder hier bei der Man from U.N.C.L.E., bei einer frühen Serie, ein Riesenapparat mit Schränken, wo einfach Lämpchen, es war wichtig, dass es was tut, aber was es tut, war eigentlich nicht so wichtig. Oder hier auch eine Computeranlage, die eindeutig einen gewissen Schick ausstrahlt und nicht unbedingt mehr Form hat oder mehr Design, als eigentlich notwendig wäre. Für einen rein technischen Apparat müsste es nicht so schön ausschauen. Und auch da sieht man viele Datenträger, die dauernd Daten umspulen. Das heißt, man sieht auch, hier passiert was, hier wird was bewegt, hier wird was transportiert. Weil Daten, wie vorhin schon gesagt, haben mit Transport zu tun und Rangierung. Und es gibt ja auch diese Definition von Müll oder Waste is matter on the wrong place. Das heißt, alles sinnvoll geordnete ist wertvoll. Wenn immer ich Dinge dort komplett durcheinander bringe, ist es eigentlich Müll. Das heißt, ich müsste es wieder sortieren und wieder zu einem sinnvollen Arrangement bringen, damit es eine Aussage hat. Und darum sind auch diese Computer eigentlich Sortiermaschinen in gewisser Hinsicht, die Turingmaschine auch, die einfach sehr lange rumfahren muss, um dann zum Schluss das Band zu verlassen mit dem, was das Resultat darstellt, und das ist wertvoll. Der Datenmüll, den sieht man gar nicht in dem Fall, der ist einfach irgendwo, das Band kann wieder neu beschreiben, idealerweise bleibt eine kleine wichtige Zahl über dieses Resultat. Hier ist noch einmal auch eine Analogie zu Hobby, ne? Das war im Karl Barks, auch Dagobert dargestellt. Wenn der grübelt oder denkt, dann geht er im Kreis, natürlich eine ausweglose Situation, aber es ist wichtig, dass das Denken, dass man dazu nicht steht oder sitzt, sondern dass man sich dazu bewegt. Das ist einfach ein Zeichen von starker Denkarbeit. Oder auch war in Hobby eben, wenn sie da, ich erwähne das Heft deswegen, weil ich da davon alle Ausgaben habe und von 53 bis 73 schon alle eingescannt habe als PDF mit Volltextsuche, darum ist es für mich ein beliebter Nachschlageort. Und aber für Donald Dagobert ist eben hier die Situation relativ ausweglos, er geht wirklich im Kreis und man merkt auch, er wird zu seinem Kreis kein Resultat kommen mit der Bewegung. Zurück zu der Turing-Train-Terminal nochmal. Was wichtig ist oder was interessant oder zur Veranschaulichung der Rechnung, gibt es einen gewissen Farbcode hier. Das heißt, Sie sehen auch oder Sie haben vielleicht gesehen, diese Schematik, die war hier. Das ist der eigentliche Gleisplan. Rundherum ist die Zubringungsleitung in Gelb und dann gibt es drei Schreibleseköpfe. Das heißt, bei der normalen Turingmaschine bewegt sich der Schreibleseköpf auf dem Band rum. In dem Fall ist es umgekehrt. Die Schreibleseköpfe sind statisch. Die Lokomotive fährt rein, beschreibt es und fährt wieder raus und fährt dann eben nochmal rein und verlässt es dann wieder mit das Resultat wieder. Und das war der ursprüngliche Gleisplan. Man sieht hier auch das sind doppelte Paare von Schreibleseköpfen, die hier auftreten. Man müsste eben, um das System mehrere Stellen noch weiter zu bauen, müsste man eben weiterbauen. Allerdings würde es dann exponentiell anstellen. Das heißt, mit vier Stellen wäre das gleich eine viel größere Anlage und mit 6x5 Meter war die eben gerade und gerade noch bewerkstelligbar. Also gelb sind die Zubringerleitungen und alles weitere ist dann grün drinnen, sobald es in die eigentlichen Gleise reinfährt. Und die einzelnen Schreibleseköpfe sind pink-orange, wobei diese Orange ist sozusagen die Flip-Flop-Weiche, dass die extra nochmal gekennzeichnet ist. Und dann gibt es auch diese eine Rechnung, wenn alle Dinger voll sind, also 1-1-1, das wird das Resultat einen Overflow erzeugen, das heißt, es ist ein Error. Das gibt's nicht, da kann man nichts bewegen, da fährt es einfach durch und verlässt das Gleis beim Error-Signal. Diese Gleisanlage oder dieser Plan führt eben dann, wenn man das zeichnet und umsetzt, dann zu dieser Blume hier. Das ist dann diese blumige Form, weil jede Leitung dann so eine Kehrschleife ergibt. Jetzt noch kurz zur Technik. Das Ganze war, also da gibt es diese Märklin, ist ja ein guter, präziser deutscher Hersteller. Das Geld hatten wir leider nicht beim Bau dafür. Und bei Märklin hat einen großen Vorteil. Diese Kehrschleifen sind relativ einfach zu bewerkstelligen. Das ist Wechselstrom und da ein Pol ist in der Mitte. Das heißt, ich kann so eine Schleife wie hier ganz problemlos bauen. Wenn ich ein anderes System habe mit Plus und Minus auf der Schiene und der Schiene, dann würde es eigentlich einen Kurzschluss geben, wenn ich so eine Leitung baue, weil dann einmal der Minuspol auf den Pluspol kommt und umgekehrt. Aufgrund dieses billigen Gleissystems musste ein Trick angewendet werden. Und der Trick bestand darin, hier das Gleis einmal aufzusägen. Die Lok hatte zwei Doppelachsen und die Lok hatte den Gleichrichter drauf. Das heißt, die war immer gleich gepolt und auch wenn das die Polisierung vom Gleis andersrum war, fuhr die in derselben Richtung weiter. Ähnlicher Trick wurde auch angewandt bei der Stromversorgung, weil das ja doch ein sehr komplexes Gleissystem ist, müsste man eigentlich normalerweise sehr, sehr viele Speisungsstellen einrichten, was die Sache natürlich nicht einfacher macht. Und die Platten waren ja auch teilbar geplant, das heißt, man kann die auseinanderfügen und zum Transport wieder zusammenstecken, also nach dem Transport wieder zusammenstecken. Aber die vielen Anschlüsse machen das natürlich dann nicht leichter und darum war das ganze System gespeist mit circa 20 Volt und die Lokomotive hatte dann einen Spannungsregler drauf mit 9 Volt. Das heißt, dem ganzen System war es relativ egal, ob das mal knapp 9 gehabt hat oder 20 Volt. Das wurde immer gleich gerichtet. Dadurch war eine sehr souveräne Bewegung der Lokomotive möglich. Die Lokomotive unten hatte einen Magneten dran und an den Weichen waren kleine Riedkontakte. Riedkontakte sind so kleine Glasröhrchen, die, wenn ein Magnet vorbeifährt, geben einen kurzen Impuls und somit wurde das bewerkstelligt mit diesen Weichentypen. Also die eine Weiche, zum Beispiel die faule Weiche, ne, die Lok fährt rein von dem Gleis und dann schaut die Weiche in die Richtung, in die Lok gefahren ist und wird dann wieder das auf derselben Art verlassen. Das war eben dadurch, weil der Magnet unten dann an dieses Drehkontakt geschalten hat und die Weiche so eben gestellt hat, je nach dem Weichentyp eben. Ne. Und ein Problem gab es da noch zu lösen, das war das Problem des Reset eben. Ne? Wenn die Lok reinfährt, sind alle Weichen einer gewissen Art von der Stellung. Und das wurde dadurch gelöst, dass das ganze System kurz umgepolt wurde. Das heißt, Plus und Minus vertauscht. Bei den Weichen war eine Diode drauf, die haben dann kurz einen Stromimpuls durchgelassen und die Weiche wieder in einen neutralen oder neutralen Zustand zurückversetzt. Durch diesen Stromimpuls. Das durfte man natürlich nicht zu lange drücken. Da gab es auch eine Technik dann, dass es nur ein Impuls war und nicht zu lange war, weil das würde die Weichen sonst zerstören, was auch mal vorkam. Ja, und zu den Weichen dazu gab es eben noch diese Lämpchen, die aus einer Ringleuchte waren und einem Strich. Das repräsentiert dann dieses 0 und 1, je nachdem, welche Stellung oder welchen Wert die Weiche eben gerade hatte. Links 1 oder 0 eben. Ja, ursprünglich wollten wir eigentlich auch diese, hier sieht man noch den Error hinten, das war so eine kleine, wenn die da rausgefahren ist, gab es so eine kleine Sirene und da ist das Licht dann dreimal losgegangen. Und da ist eben das Keyboard mit diesem Reset, war eben die erste Taste, dann die Set, je nachdem, und dann im Run. Ursprünglich wollten wir die Eisenbahn auch hierher fahren, aber haben dann festgestellt, dass der Aufwand eigentlich zu groß wäre und die ist auch sehr gut verpackt und müsste auch um einiges restauriert werden. Das heißt, die Arbeit wäre sicher mehrtägig gewesen. Oh, aber wir finden vielleicht einen anderen Anlass, dass es mal kommt nach Berlin und dass vielleicht auch die Standdauer dann in Relation zur Aufbaudauer steht. Ich würde mich freuen, wenn das stattfinden würde irgendwann oder demnächst mal und ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und beantworte euch sehr gerne Fragen, wenn es welche gibt. Oder
ja, Fragen?
Ich habe eine Frage zum Programm. Das läuft, ist das immer dasselbe Programm gewesen oder ließ sich das über die Tasten auch in irgendeiner Weise kombinieren? Also war das jetzt ein einfaches Zählprogramm oder ein Addierprogramm oder wie habe ich mir das vorzustellen?
Das Programm war sehr, sehr einfach. Wie gesagt, das war die minimalste Lösung einer finiten Turingmaschine. Das heißt, die war nicht infinit, sondern sie war begrenzt durch die Bauweise. Man müsste eben weiterbauen, um die zu erweitern. Was das Programm gemacht hat, war, man hat es kurz bei dem Film gesehen, es hat die Einsen an den linken Rand sortiert. Das heißt, 001, das war die längste Operation, dann ist es reingefahren, hat den Einser mal zum zweiten Kopf transportiert, ist wieder reingefahren, hat ihn zum ersten transportiert, muss dann wieder reinfahren oder Nuller reinschreiben, damit das Resultat eben dann 100 war. Oder 010 gab dann 100. 1 oder 011 gab 110. Also es wurde immer wie ein Abakus, hat die Einsen an den linken Rand sortiert. Das war das Programm. Sozusagen, ja. Wobei man muss sagen, es war jetzt nicht, es war keine binäre Logik, das heißt, der Einser an der zweiten Stelle war jetzt nicht doppelt so viel wert, sondern der war auch ein Einser, es hat nur quasi wie ein Abakus sortiert an den linken Rand. Das war das Programm oder die Aufgabe, was die Turmmaschine gekonnt hatte.
Weitere Fragen? Wenn keine kommt, dann kann ich eine stellen. Eine relativ banale Frage. Wie viel Quadratmeter brauchen Sie jetzt für die Operation bis 3? 30 circa. Haben Sie mal ausgerechnet, wie viel Sie, was weiß ich, bräuchten, wenn es bis 10 gehen sollte?
Das ganze Haus
hier. Aha, okay. Das heißt, es wird dann...
Es würde auch, glaube ich, eine Woche dauern, bis ein Resultat rausschauen würde.
Okay.
Also ich habe ja jetzt gerade, als ich gesagt habe, Binärmultiplikation mit 2, dem Computer ist das ja auch egal, ob die 1 an der ersten oder an der zweiten oder an der dritten Stelle steht, die Repräsentation kommt ja erst später. Das heißt, da ist dann halt das Flipflop an der zweiten Stelle auf 1 gesetzt. Das ist eine sehr elektronische Denkweise und ich habe mich jetzt gerade als erweiterten Gedanken, das als Vorschlag, wenn man das mal mit einem Elektronik-Platinen-Layout-Programm routen würde, das Ding, ob man da nicht eine kompaktere Anlage hinbekäme? Ich weiß nicht, oder haben Sie es optimiert mit Hilfe von Rechnern? Weil mittlerweile ist es ja so, dass Computer bauen. Ja. Also könnte man vielleicht in diesem Fall auch nochmal neu durchrouten und schauen, wie viel Meter Schienen das Programm am Ende spart.
Ja?
Wir haben hier vorne an einem Stand Henry Westphal, der hat jetzt gerade einen Computer gebaut, der kann bestimmt ein gutes Routing-Programm empfehlen dafür.
Okay. Ja?
Abschließend möchte ich noch mit einem kleinen Geschenk den Medienarchiv. Und zwar war ich beim Aufenthalt in Paris, habe ich dem mitgenommen ein Minitel. Das Minitel war das sogenannte ein Vorläufer des Internets, der rein in Frankreich war, aber in Frankreich in den besten Zeiten 4 Millionen Benutzer hatte. Und es war das sogenannte France Wide Web. Und da ist ein kleiner Apparatus, der hier das Keyboard eingebaut hat. Gibt es hier eine Steckdose? Vielleicht schaffen es ja auch geschickte Leute, dass es vielleicht sogar mit dem BTX kommunizieren könnte. Es gab da mehrere Generationen, das ist aus der zweiten Generation, aber das ist eines der formschönsten Geräte.
Schreiben jedenfalls.
Ja, das wird sicherlich bei uns einen Ehrenplatz im Fundus bekommen. Ja, genau. Das muss man, also mein... genau. Also zum einen natürlich herzlichen Dank dafür. Mein persönliches Wissen ist bei diesen Geräten, bei diesem Minitel, dass es in Frankreich auch noch lange Zeit ein Konkurrenzprodukt zum Internet war. Das heißt, also es hat
2012,
genau, es hat also lange, lange hervorragend immer noch funktioniert. Es gab natürlich, wie sich das gehört, also auch wie sich für die Anfänge des Internets gehört, natürlich eine unglaubliche pornografische Anwendung dafür. Also es gab
Minitel und war eine eigene Sektion davon, ja, die aber wahrscheinlich zur Verbreitung noch beigetragen hat.
Ja.
Eher so biederbraun daherkommt.
Genau.
Ja. Gerne.
Ja, vielen Dank.